HR Info. Hessen.
Den ganzen Juli über und Anfang August, 6 Wochen lang, sind in Hessen Sommerferien. Da nehmen sich viele frei, fahren in Urlaub. Und das merkt man dann auch mitunter im morgendlichen Verkehr. Da ist mit weniger Pendlern zu rechnen. Das wissen auch die Verkehrsbetriebe Frankfurt, kurz VGF, und wollen deshalb bauen. Zugausfälle und Streckensperrungen inklusive. Das ist heute unser erstes Thema in HR Info Hessen mit Pascal Lasserre. Während der Sommerferien werden 2 U-Bahn-Linien gar nicht fahren, andere nur eingeschränkt oder auf einer umgeleiteten Strecke. Darüber haben wir mit unserer Reporterin Anne-Kathrin Hochstraat gesprochen. Und sie hat uns gesagt, welche Strecken denn da ganz genau betroffen sind in Frankfurt.
Also die wichtigste ist die sogenannte A-Strecke. Das sind die Linien U1, U2, U3 und U8. Die fahren eben komplett nicht zwischen Heddernheim und dem Südbahnhof. Und das ist eben die am meisten genutzte Strecke in Frankfurt mit durchschnittlich etwa 125.000 Fahrgästen am Tag. Und der andere Baustellenteil ist U4 und U7 in Richtung Enkheim. Da arbeitet man eben dann parallel zum Riederwaldtunnel.
Sonst sind die U-Bahnen ja meist nur ein paar Tage oder einzelne Wochen gesperrt. 6 Wochen, das ist schon eine ziemlich lange Zeit für eine Baustelle. Was dauert denn da so lange?
Das liegt eben daran, dass man viele kleine Sachen auf einmal macht. Also Kabel austauschen, neue Gleise, neue Weichen, neue Funkverbindungen, 2 Fußgängerüberwege, die komplett neu gebaut werden. Das könnte man alles einzeln bauen. Das wird mit Absicht jetzt gesammelt gemacht, um dann eben einiges aus dem Weg zu schaffen. Nach dem Motto, jetzt lieber mal einmal lang sperren und dann auch ein paar Jahre Ruhe haben.
Also sind das eher weniger aufwendige Dinge?
Ja, das kann man schon so sagen. Es ist natürlich logistisch nicht ohne, weil natürlich müssen die ganzen Teile auch in den Tunnel geschafft werden. Und da hilft es natürlich, wenn der gesperrt ist, also gerade bei diesen größeren Weichenteilen. Und es ist auch nicht gerade eine kleine Baustelle. Das sagt schon alleine die Summe für die Strecke von der U1, 2 und 3. Alleine dafür wird man 20 Millionen Euro ausgeben.
Wenn aber weite Teile dieser Hauptstrecke über Wochen gesperrt sind, geht das in einer Pendlerstadt wie Frankfurt ja nicht ohne Folgen. Wie wird sich diese Sperrung denn auswirken?
Das ist natürlich nicht ohne. Man macht es extra in den Sommerferien. Und natürlich fährt die S-Bahn und die Straßenbahn und auch die U5 in der Innenstadt. Also gerade wenn man zum Hauptbahnhof möchte, geht das. Aber parallel zu dieser U-Bahn-Strecke fahren auch Ersatzbusse. 2 Gelenkbusse pro Bahn. Die brauchen aber eben fast doppelt so lang wie die U-Bahn, das ist jetzt so grob geschätzt, weil sie eben über das normale Straßennetz fahren müssen. Und da gibt es natürlich jede Menge Staus. Die Stadt und die VGF sehen das entspannt, weil es ja nur ein kleiner Teil ist, wo diese Staus sind. Die haben sich das wohl angeblich genau angeguckt. Aber wenn man sich so als Frankfurter damit auseinandersetzt, gerade die Eschersheimer Landstraße ist nicht ohne. Da gibt es jede Menge Staus, da wird es ganz schön eng. Also ich würde das Fahrrad empfehlen.
Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt hat die Pläne für die Baustellen dieses Jahr vorgestellt. Auf die U-Bahn-Fahrgäste kommt während der Sommerferien einiges zu. Darüber haben wir mit Anne-Kathrin Hochstraat gesprochen. Die Stadt Frankfurt möchte eigentlich, dass mehr Pendler mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, das Auto also zu Hause stehen lassen. Und deshalb sollen künftig in der Innenstadt alle Parkplätze kostenpflichtig werden für Pendler. So die Pläne der Stadt. Darüber haben wir mit unserem Reporter Frank Angermund gesprochen. Und wir haben ihn gefragt, wie denn das Parken in der Frankfurter Innenstadt in Zukunft genau geregelt wird.
Es wird kein kostenloses Parken mehr in der Innenstadt im Bereich des Alleenrings geben. Entweder du hast hinter deiner Scheibe einen Anwohnerparkausweis liegen oder du ziehst ein Parkticket. So soll erreicht werden. Es gibt ja ein Ziel, dass weniger Autos in der Frankfurter Innenstadt unterwegs sind, dass Pendler ihren Wagen nicht mehr in der Innenstadt in der Nähe ihres Arbeitsplatzes abstellen, dass mehr Menschen auf den Nahverkehr umsteigen, dass die Stickoxidwerte sinken. Denn Frankfurt hat ja juristisch Zeit geschenkt bekommen, um das Dieselfahrverbot noch abzuwenden. Aber Frankfurt muss diese Zeit auch nutzen, damit die Grenzwerte künftig eingehalten werden und das Fahrverbot tatsächlich verhindert werden kann.
Das betrifft jetzt die Innenstadt, aber auch in anderen Stadtteilen von Frankfurt soll der Parkraum ja nach und nach kleiner werden. Wie soll das denn ablaufen?
Also es ist noch nicht ganz klar, wann das Ganze denn starten soll. Bis zum Sommer sollen die Pläne vorliegen. Das ist das Erste. Neben der Innenstadt ist aber bereits auch der Stadtteil Bornheim im Gespräch. Auch dort das gleiche Spiel. Anwohner bekommen einen Parkausweis, Besucher müssen ein Parkticket ziehen. Und zur Überwachung dieses Konzepts, da sollen 10 neue Verkehrspolizisten eingestellt werden. Es gibt einen Etatantrag. Sollte das Modell dann ein Erfolg werden, dann soll es auch nach und nach auf andere innenstadtnahe Stadtteile ausgeweitet werden. Also Nordend, Ostend, Westend und so weiter. Wie viel Geld das Ganze der Stadt Frankfurt kosten wird, das ist noch nicht klar. Das Konzept fehlt ja auch noch. Und wie teuer diese Parkscheine am Automaten werden, das steht auch noch nicht fest. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es besonders günstig wird.
Das wird viele Autofahrer womöglich ärgern. Gibt es denn Kritik an diesem Konzept?
Ja, IHK, Handwerkskammer, Einzelhandel, alle üben Kritik. Sie sind natürlich alle betroffen. Es ist ja auch noch nicht klar, ob es vielleicht Ausnahmeregelungen geben wird. Aber die Hauptkritik sagt, wir haben überhaupt nicht genügend Park-and-Ride-Plätze im Umland, damit das Ganze für den Nahverkehr auch bedient werden kann.
In der Frankfurter Innenstadt tut sich aber auch noch mehr. Da ist die Rede von einem verkehrsberuhigten Geschäftsbereich. Was verbirgt sich denn dahinter?
Man darf nicht schneller als Tempo 30 in diesem Bereich fahren. Das betrifft auch den Bereich innerhalb des Alleenrings. Außerdem gilt dort die Vorfahrtsregel rechts vor links. Und es bedeutet, Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer, alle sind gleichberechtigt. Bisher gleicht die Frankfurter Innenstadt, was die Verkehrsregeln angeht, ja eher so ein Flickenteppich. Mal Tempo 30, mal Tempo 50 und so weiter. Das soll einheitlich werden, es soll sicherer werden, vor allem für die Fußgänger und Radfahrer. Stell dir vor, du sitzt in einem Café, Außenterrasse, bewegst dich mit deinen Kindern und plötzlich rast einer mit 70 dort entlang. Das ist natürlich blöd, das soll geändert werden. Und dadurch, dass alles einheitlich und langsamer ist und gleichberechtigt ist, soll auch die Attraktivität der Innenstadt gesteigert werden.
In der Frankfurter Innenstadt sollen die kostenlosen Parkplätze für Autos bald wegfallen. Dann wird auch da eine Gebühr fällig. Unser Reporter Frank Angermund hat die Pläne erläutert.
HR Info, Hessen.
Aufbruch im Wandel, das ist der Name eines rund 200-Seiten-Werkes, so heißt nämlich der hessische Koalitionsvertrag. Den haben CDU und Grüne miteinander vereinbart und darüber haben die Parteien diese Woche im Hessischen Landtag diskutiert. 7 Stunden lang. Mit dabei war unser landespolitischer Korrespondent Christopher Plass.
Viel war von Aufbruch die Rede in der Regierungserklärung von Volker Bouffier. Es hörte sich nur gar nicht so an. Der Vortrag des Ministerpräsidenten eher eine parlamentarische Pflichtübung. Ein Deklinieren des Koalitionsvertrags mit dem Anspruch, so Bouffier.
Wir erleben einerseits einen nie gekannten Wohlstand und Wirtschaftsboom in Deutschland. Unser Land ist zu einem Sehnsuchtsort geworden für viele Menschen aus der ganzen Welt. Andererseits zeigen Umfragen eine wachsende Zukunftsangst in lange nicht gekanntem Ausmaß.
Orientierung geben wolle die Koalition. Innovation, Bildung, Sicherheit, mehr Kita-Betreuung, mehr Polizei, so die Stichworte. Und immer wieder das Zauberwort Digitalisierung.
Jetzt bündeln wir all diese Maßnahmen auf allen Politikfeldern mit einer neuen Ministerin für digitale Strategie und Entwicklung. Es geht hier nicht um ein neues Türschild, sondern um eine bundesweit einzigartige Einrichtung, mit der wir Hessen weiter voran in die digitale Zukunft führen.
Dafür gab es von SPD-Spitzenmann Thorsten Schäfer-Gümbel noch Zustimmung. Ansonsten, so Schäfer-Gümbel, gehe es Bouffier um ein Weiter-so und um den Machterhalt. Das sei eine einzige Enttäuschung.
Wenn man einen Aufbruch angehen will, braucht man ein Ziel, eine Idee und man braucht am Ende vor allem Mut, diese Fragen anzugehen. Und davon war heute nichts zu spüren.
Neu an Schäfer-Gümbels Kritik war ein neuer Begriff. Der SPD-Chef kritisierte erst den Populismus der AfD und dann einen sogenannten Kuschel- und Wohlstandspopulismus. Adressat die Grünen.
Das Angebot dieses Kuschel- und Wohlstandspopulismus ist, kommt zu uns, dann gehört ihr auch zu den Guten. Wählt uns, denn wir sind allen anderen intellektuell und moralisch überlegen.
Diese Koppelung quasi in einem Atemzug mit der AfD brachte den Grünen-Fraktionschef Matthias Wagner auf die Palme.
Das hat ein Niveau unterboten, was ich nicht für möglich gehalten hätte in dieser Debatte.
Die neue AfD-Fraktion verteilte ihre Redezeit gleich auf 4 Redner. Die Schwerpunkte, wie zu erwarten, mangelnde Sicherheit, zu viel Migration, zu wenig Abschiebungen.
Ich frage Sie, Herr Ministerpräsident, können Sie von der Zuwanderung mit allen negativen Begleiterscheinungen nicht genug bekommen?
So Fraktionschef Robert Lambrou. Ein neues Angriffsthema, gerade für die AfD, bietet auch die vage Andeutung im Koalitionsvertrag, dass einige Schulen eventuell auf Noten verzichten könnten. Schwarz-Grün verpasse viel im Chancenland Hessen, schimpfte FDP-Fraktionschef René Rock.
Sie sind eine Schönwetterregierung, ohne schönes Wetter gibt's sie nicht, sie sind auf Bewährung.
Die linke Fraktionsvorsitzende Janine Wissler attackierte Bouffier vor allem in einem empfindlichen Punkt.
Sie gehören seit 20 Jahren ununterbrochen der Landesregierung an. Und wenn man sich den Koalitionsvertrag anschaut und ihre Regierungsmannschaft, dann ist das doch alles andere als ein Aufbruch.
Ob sie Aufbruch kann, wie im Koalitionsvertrag beschrieben, muss Schwarz-Grün jetzt im Regierungsalltag beweisen.
Der Hessische Landtag hat über den Koalitionsvertrag der neuen schwarz-grünen Landesregierung debattiert. Christopher Plass berichtete. Man hört viel von maroder Infrastruktur in Deutschland. Brücken, Autobahnen, Gebäude müssen saniert werden. Und vielleicht auch irgendwann die Straße direkt vor Ihrem Haus. Dann stellt sich die Frage, ob Sie das dann auch womöglich selbst mitbezahlen müssen. Nach aktuellem Stand darf in Hessen jede Kommune für sich entscheiden, ob sie die Anwohner an den Kosten für den Straßenbau beteiligen soll oder nicht. So möchte das auch die schwarz-grüne Landesregierung und die FDP. SPD, Linke und AfD hingegen wollen, dass das Land die Kosten trägt. Die SPD hat deshalb im Landtag einen entsprechenden Gesetzesentwurf eingebracht. Zum inzwischen dritten Mal. Heidi Radwilas berichtet.
Wenn es beim ersten und beim zweiten Mal nicht klappt, versucht man es einfach ein drittes Mal. Als die SPD ihren Gesetzentwurf zur Abschaffung von Straßenbaubeiträgen im dritten Anlauf in den Landtag einbrachte, musste SPD-Mann Rudolf erstmal mit Rückblick auf die abgelaufene Legislaturperiode erklären.
Zwei Gesetzentwürfe der SPD-Fraktion wurden von der Mehrheit von CDU und Grünen nach erster Beratung ohne weitere Diskussion, ohne die Möglichkeit, eine ordnungsgemäße Anhörung durchzuführen, eiskalt abgelehnt.
Dann eben nochmal. Auch weil unter anderem viele Bürgerinitiativen, einige Kommunen und sogar der Bund der Steuerzahler gegen die derzeit gültige Regelung seien. Zum Vorstoß der SPD gesellte sich dann auch noch ein Gesetzentwurf der Linken, ebenfalls zur Abschaffung der Straßenbaubeiträge. Die Konfliktlinie im Landtag verläuft so. SPD, die Linke und die AfD wollen, dass das Land die Kosten trägt, wenn Straßen in den Kommunen saniert werden, sind also gegen Straßenbaubeiträge für zum Beispiel Grundstücksbesitzer. CDU, Grüne und FDP meinen dagegen, damit habe das Land nichts zu tun, das sei Sache der Kommunen. Sie sollten entscheiden, ob die Anwohner an den Kosten für die Straßensanierung beteiligt werden oder ob die Kommunen die Kosten dafür übernehmen. Innenminister Beuth sagte gestern im Plenum:
Das ist kommunale Selbstverwaltung, das ist kommunale Selbstverantwortung und deswegen halten wir seitens der Landesregierung auch an dem, was der Hessische Landtag in der vergangenen Wahlperiode hier beschlossen hat, auch fest.
Die SPD fürchtet dagegen, dass viele Hausbesitzer zu stark belastet werden könnten, dass sie die teils horrenden Gebühren gar nicht stemmen könnten, Schulden machen müssten dafür. Der Grünen-Abgeordnete Hofmann warf der SPD Panikmache vor und erntete vermutlich unfreiwillig einige Lacher.
Es ist unvernünftig, Angst und Panik zu verbreiten. Schaut man sich die Fallzahlen der Jahre 2015 bis 2017 an, wird ersichtlich, dass die überwiegende Mehrheit der beitragspflichtigen Zahlungen im niedrigen Bereich liegen, also unter 10.000 Euro.
Ja. Günther Rudolph von der SPD packte bei solchen Äußerungen erneut der Zorn.
Was erlauben Sie sich eigentlich? Wir greifen als Fraktion ein Thema auf, bringen Initiativen ein. Am Schluss entscheidet die Mehrheit des Landtages, wie sie damit umgeht. Aber noch lassen wir uns von Ihnen nicht vorschreiben, welches Thema hier, weil wir wann in diesem hessischen Landtag diskutieren. Und dann machen wir es wie eine tibetanische Gebetsmühle. Wir machen es so lange, wie wir es für richtig erhalten. Und wir werden so lange kämpfen, bis Straßenausbaubeiträge abgeschafft werden. Egal in welchem Jahr. Egal in welchem Jahr.
Ob es soweit kommt, ist fraglich. Aber immerhin haben es die SPD und auch die Linke geschafft, dass sich der Landtag weiter mit beiden Gesetzentwürfen befasst. Auch wenn CDU, Grüne und FDP klarmachten, dass sie bei der jetzigen Regelung bleiben wollen.
SPD, Linke und AfD möchten die Straßenausbaubeiträge abschaffen, Heidi Radwilas berichtete. Der Wohnungsmarkt im Rhein-Main-Gebiet ist hart umkämpft, auch weil viele Immobilien Spekulationsobjekte sind. So wie offensichtlich in Hanau. Dort verfällt eine ganze Siedlung, weil der Eigentümer nichts investiert und erwartet, dass der Wert der Immobilien trotzdem zunimmt. Die Stadt Hanau hat mittlerweile reagiert und liegt im Rechtsstreit mit dem Eigentümer. Unter all dem leiden die Bewohner. Viele sind deshalb aus ihren Wohnungen geflüchtet. Ein Bericht von Heiko Schneider.
Eingeschlagene Fensterscheiben, aufgebrochene Haustüren. An den Hauswänden der Mehrfamilienhäuser Graffitis. Überall liegt Müll. Die Siedlung im Kinzigheimer Weg in Hanau, viele nennen sie einen Schandfleck. Früher war das anders, erinnert sich Michael Zirkel an eine glückliche Kindheit in der einstigen Arbeitersiedlung.
Wenn man so überlegt, wie viele Kinder wir früher hier waren, ja, und was wir hier gespielt haben, ich weiß noch hier der Spielplatz hier ohne, was wir da viel Fußball gespielt haben.
Zirkel zeigt alte Fotos, teilweise in Schwarz-Weiß. Saubere Häuser, gepflegte Wege und Rasenflächen, glücklich strahlende Kinder. Ein Idyll, sagt Zirkel. Die Zirkels wohnen hier in der dritten Generation. Eine Ausnahme. Die meisten Mieter sind längst ausgezogen, geflüchtet vor dem Verfall. Mieterin Claudia Zirkel fühlt sich machtlos.
Es macht extrem traurig, es macht manchmal sehr wütend, weil man halt auch nichts machen kann. man kann sich dagegen ja nicht wehren. Also was habe ich als kleiner Mieter für eine Möglichkeit, daran was zu ändern? Man möchte gerne hier wohnen, man weiß, wie schön es war.
Schuld sei der Eigentümer der Immobilien, sagt Hanaus Oberbürgermeister Klaus Kaminski. 2009 hat die städtische Baugesellschaft die 13 Häuser der Siedlung für 2,4 Millionen Euro verkauft. An einen Investor, die Firma Dolphin Capital. Die sollte die 170 Wohnungen sanieren. Doch getan hat sich seitdem nichts. Stattdessen wurden die Immobilien mehrfach weiterverkauft. Zuletzt sollte der Verkauf dem Investor 9,9 Millionen Euro einbringen. Oberbürgermeister Kaminski.
Was Dolphin hier wahrgenommen hat, beziehungsweise hat liegen lassen, ist pure Spekulation. Das hat mit dem, was im Grundgesetz steht, Eigentum verpflichtet in einem sozialen Rechtsstaat, nicht das Geringste zu tun. Und wie man sich gegenüber den Bewohnerinnen und Bewohnern, den Mieterinnen und Mietern dort verhalten hat und verhält, das ist aus meiner Sicht schlicht asozial.
Die Siedlung ein Spekulationsobjekt? Die Firma Dolphin Capital weist die Vorwürfe zurück. Die Sanierung habe sich nur verzögert, denn mittlerweile liegt das Unternehmen im Rechtsstreit mit der Stadt Hanau. Die will die Immobilien über ein Vorkaufsrecht zum Verkehrswert zurückkaufen. Dolphin Capital hat dagegen geklagt und antwortet schriftlich:
Durch den Rechtsstreit mit der Stadt Hanau wird das Investitionsvorhaben betrüblicherweise verhindert, weil jede Investition mit dem Risiko eines erneuten Streites verbunden wäre. Es gibt niemanden, der den schlechten Zustand mehr bedauert als die Dolphin Capital.
Wie es weitergeht, das muss das Landgericht Darmstadt entscheiden. Einen Termin dafür gibt es aber noch nicht. Bis dahin wird die Siedlung am Kinzigheimer Weg wohl weiter verfallen.
Wohnungen als Spekulationsobjekt. Die Stadt Hanau liegt deshalb mit einem Immobilieneigentümer im Rechtsstreit. Informationen von Heiko Schneider. Brauchen Sie eine Rechnung oder können wir das ganz einfach so machen? Wann immer jemand sowas anbietet, sollte man hellhörig werden. Denn Schwarzarbeit ist in Deutschland ein Milliardengeschäft, unter dem viele Menschen zu leiden haben. Arbeiter müssen oft für wenig Geld schuften und der Staat verliert Milliarden Euro an Steuereinnahmen. Dagegen will die Bundesregierung mehr unternehmen als bisher. So hat das Bundesfinanzminister Olaf Scholz angekündigt. Das hat er nochmal deutlich gemacht bei einem Termin in Frankfurt. Dort hat er zugeschaut, wie der Zoll gegen mögliche Schwarzarbeit vorgeht. Lars Hofmann berichtet.
Autos von Polizei und Zoll mit Blaulicht auf einer Baustelle in Frankfurt-Niederrad. Das gesamte Gelände ist umstellt, damit keiner der Bauarbeiter unkontrolliert abhauen kann. Für Martin Kern, Einsatzleiter der zuständigen Finanzkontrolle Schwarzarbeit beim Hauptzollamt Frankfurt, eine Routine-Razzia.
Vor Ort ist für uns maßgeblich, erstmal in Erfahrung zu bringen, wer wird hier eingesetzt, welche Arbeiten werden vor Ort ausgeführt und können wir den entsprechenden Arbeitgeber zuordnen. Das ist Ziel dieser Befragungen, die im Augenblick hier vonstatten gehen.
Klingt einfach. Ist aber kompliziert. Jeder einzelne der rund 50 Bauarbeiter muss befragt werden. Die Papiere werden überprüft und oft ist kaum nachvollziehbar, für wen die Bauarbeiter arbeiten. Einfach weil die Bauaufträge von einem Unternehmen an das nächste weitervergeben werden. Auf dieser Baustelle gibt es eine Kette von 3 bis 4 Subunternehmen. Da ist es oft schwierig festzustellen, ob vor allem osteuropäische Bauarbeiter tatsächlich den Mindestlohn bekommen, ob Sozialabgaben gezahlt werden oder ob hier betrogen wird.
Im Augenblick haben auch die Auswertungen noch keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass Mindestarbeitsbedingungen verletzt werden.
Die eigentliche Arbeit beginnt für Martin Kern und sein Team aber nach der Razzia im Büro. Eines der Subunternehmen auf dieser Baustelle kommt aus Serbien. Ob hier alles korrekt läuft oder nicht, lässt sich oft auf den ersten Blick gar nicht feststellen. Und etwas ungewöhnlich ist an dieser Razzia dann aber doch. Denn der zuständige Finanzminister Olaf Scholz ist aus Berlin gekommen, um sich zeigen zu lassen, wie eine solche Kontrolle abläuft, welche Schwierigkeiten es gibt.
Bei den Besprechungen, die wir vorher hatten, habe ich auch gesehen, was für schwere Fälle teilweise aufgedeckt werden, aber wie notwendig auch immer wieder Routinekontrollen sind auf Baustellen, wo man selber zum Beispiel vermutet, dass da gar nichts los ist, dann entdeckt man hinterher manchmal, dass da doch was ist.
Experten sprechen gerade am Bau von teils mafiösen Strukturen, von organisiertem Sozialbetrug. Schon jetzt deckt die zuständige Abteilung des Zolls, eben die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, mit Razzien und Kontrollen Schäden durch Mindestlohnverstöße oder Schwarzarbeit in Höhe von jährlich 1 Milliarde Euro auf. Finanzminister Olaf Scholz geht allerdings davon aus, dass das nur die Spitze des Eisbergs ist. Deshalb soll die Finanzkontrolle Schwarzarbeit von jetzt 7.500 auf 10.000 Stellen ausgebaut werden. Und auch das reicht Scholz noch nicht.
Ich bereite gerade vor, ein neues Gesetz zur Bekämpfung von illegaler Beschäftigung, Sozialleistungsmissbrauch und Schwarzarbeit indem wir die Befugnisse des Zolls massiv ausweiten werden.
Dann, so rechnet der Finanzminister vor, seien langfristig weitere 6.000 Stellen beim Zoll notwendig. Ob bei der jetzt kontrollierten Baustelle alles mit rechten Dingen zugeht oder ob auch hier betrogen wird, wird sich erst in den nächsten Tagen und Wochen herausstellen, wenn alle Unterlagen und Angaben der Bauarbeiter und der Unternehmen überprüft sind. Eine Arbeit, für die aus Sicht der zuständigen Gewerkschaft IGBAU schon lange Personal fehlt. Scholz' Pläne, hier personell nachzubessern, werden deshalb begrüßt. Einen Haken gibt es aber trotzdem. Die notwendigen Leute müssen erst noch ausgebildet werden. Und das dürfte noch Jahre dauern.
Die Bundesregierung möchte stärker gegen Schwarzarbeit vorgehen. Von einer Zollkontrolle in Frankfurt berichtete Lars Hofmann. Schmuckvolles Fachwerk, verzierte Giebel und enge Gässchen. Seit vergangenem Jahr ist die rekonstruierte Frankfurter Altstadt nun geöffnet. Und nach den Plänen der Politik sollte sie nicht nur schön aussehen, sondern da sollte das ganz normale Leben toben. Sprich, es sollte auch ein bunter Mix an Geschäften vorhanden sein, in die die Menschen gehen und dort etwas kaufen. Doch nur wenige Monate nach der Eröffnung macht der erste Laden schon wieder dicht. Das Konzept der Macher ist offenbar gescheitert. Über die Einzelheiten Gabi Beck.
Räumungsverkauf steht da auf dem roten Plakat im Schaufenster des Dessous-Ladens Marie Antoinette. Daneben ein Prozentsymbol. Der Traum von Bettina Paul, der Ladenbesitzerin, ist geplatzt. Sie gibt nach nur ein paar Monaten den Laden wieder auf.
Ich bin natürlich schon sehr niedergeschlagen. Also ich habe zwischendurch Zeiten, da verstecke ich mich richtig hier hinten in der Ecke und es ist schwer überhaupt, das hier zu sein, weil ich halt auch schon meinen normalen Job machen muss. Ja.
Bei der Eröffnung der Altstadt im letzten September war die Zuversicht groß. Das Prestigeprojekt Frankfurter Altstadt sollte vor allem auch für die Ladenbesitzer, die hier die teuren Ladenmieten zahlen, Gewinne einfahren. Apotheke, Goldschmiede, Weinbar zum Beispiel sind eingezogen. Geplant und gebaut wurde die Altstadt von der Domrömer GmbH. Sie vermietet auch die 23 Läden, die hier entstanden sind.
Es ging uns darum, dass die Läden Manufakturhintergrund haben oder zumindest eine große Nähe der Eigentümer zu ihrem Produkt. Wir wollten keine Ketten haben, wollten kein Fastfood haben, wir wollten keine rein touristischen Angebote haben, sondern schon eine bunte Mischung, damit auch Frankfurter hierher gehen und mal hier ein bisschen bummeln, um sich auch was kaufen gegebenenfalls.
Doch so ganz wie das der Geschäftsführer der Domrömer GmbH, Michael Guntersdorf, sich wünscht, so ganz läuft das anscheinend nicht. Frankfurter lassen sich hier nicht oft blicken. Sie haben die Altstadt als Einkaufsmöglichkeit noch nicht angenommen. Einkaufsgewohnheiten ändern sich langsam. Zu speziell das Angebot und die Touristen, die schlendern hier nur durch und konzentrieren sich eher auf die historische Architektur. Auch die Goldschmiedemeisterin Lena Jarosewitsch merkt das.
Das ist natürlich für ein Quartier generell schwieriger, wenn die Gastronomie nicht da ist und auch Leerstände. Und über Monate Leerstände hier im Areal zu sehen, ist für uns als aktive und sehr rührige Ladenbetreiber nicht so schön.
Was könnte mehr Kundschaft anlocken? Joachim Stoll vom Einzelhandelsverband Hessen Süd fordert von der Stadt Frankfurt, mehr dafür zu tun.
Mehr für die Bekanntheit sorgen oder auch für Programme, für Marketingaktivitäten. Das ist auf jeden Fall etwas, was hier auch Center sehr stark machen, um auch Frankfurter, um das Umland in die Altstadt zu bekommen.
Und dann wird es vielleicht auch etwas mit einer belebten Frankfurter Altstadt, die nicht nur für Touristen interessant ist.
Das erste Geschäft in der neu eröffneten Frankfurter Altstadt macht bereits wieder zu. Informationen von Gabi Beck. Und das war die Sendung HR Info Hessen. Die finden Sie auch im Internet zum Nachhören und Herunterladen auf hrinforadio.de. Dort klicken Sie oben auf Podcast und uns finden Sie dann unter der Überschrift Hessen. Das ist der Name dieser Sendung. Mein Name ist Pascal Lasserre und ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.